klar gewesen, auf was ich schon etwa mal 40 Tage lang verzichtet habe. Ich habe von einem Deutschlandausflug etwas mitgebracht und habe im Ohr noch so einen Werbespot. Es ist lila. Und der Werbespot, ich habe angeschaut, der wird seit 11 Jahren nicht mehr gebraucht. Aber ich habe den immer noch im Ohr. Ich weiss nicht, ob es der eine oder andere auch noch hat. Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Damit ist die Frage von diesen 40 Tagen Verzicht auch schon beantwortet. Für mich ist definitiv Schoki die grosse Versuchung. Also sie muss nicht lila sein, gar nicht. Und es ist bei mir so, dass ich etwa einmal auf dem Sofa bin und wieder und wieder und wieder zum Kasten pilgere, wo die Schoki versorgt ist. Und immer ein Täffel und nochmal eins und nochmal eins gehen holen. Und dann ist Aktion manchmal und dann komme ich mit meinen Vorräten und dann ist es wirklich so, dass dann der Simon, unser Jüngst, dass der dann öppe mal kommt und mich kennt und sagt, Mama, du musst mir versprechen, dass du nur so und so viel am Tag isst. Also zum Beispiel bei Kirschstängeli. Und dann sagt er, was machst du als Buß, wenn du das quasi anders machst? Also was machst du, wenn du mehr nimmst? Und dann machen wir wirklich so Abmachungen miteinander. Und wir lachen jetzt, aber es hilft mir wirklich. Es hilft mir, wenn ich mit ihm das abmache und es hilft mir, eben dieser lila oder was für Versuchung auch immer, besser können zu widerstehen. Jetzt geht es natürlich heute um ganz andere Dimensionen von Versuchungen. Wir wollen darüber nachdenken, wie Jesus auf viel, viel existenziellere Art und Weise auf die Probe gestellt worden ist. Ich lese aus Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Jesus wird auf die Probe gestellt. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang. Dann war er sehr hungrig. Da kam der Versucher und sagte zu ihm, «Wenn du der Sohn von Gott bist, befiehl doch, dass diese Steine hier zu Brot werden.» Jesus aber antwortete, «In der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund von Gott kommt.» Da nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, wenn du der Sohn von Gott bist, spring hinunter. Denn in den heiligen Schriften steht, er wird seinen Engeln befehlen. Auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß an keinen Stein stößt. Jesus antwortete, es steht aber auch in der heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Er sagte, das alles werde ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Da verließ ihn der Teufel. Die Versuchung von Jesus, die fängt an, direkt nachdem er als erwachsener Mann im Jordan getauft worden ist. Und vielleicht erinnert sich die einen oder anderen, dort sagt ihm Gott ja zu, du bist mein lieber Sohn. Und der Heilige Geist kommt auf Jesus. Und vorher, wo Jesus in der Stille gelebt, geschafft hat, hören wir gar nichts für Versuchung. Sie fängt dort an, wo er beschließt, ich trete raus, ich gehe in die Öffentlichkeit, ich wirke. Da wird auch der Teufel aktiv. Und wenn ich jetzt sage Teufel, bin ich überzeugt, dass einige ans Kasperli-Theater denken. Da gibt es doch den Kasperli und den Gegenspinner, den Teufel und den Polizist gibt es noch. Und der Teufel, das ist dann der mit den gelben Augen und mit den Hörnern und weiss nicht was. All das interessiert die Bibel überhaupt nicht, wenn es um Teufel geht. Sondern die Bibel interessiert, was der Teufel macht. Und seine griechische Bezeichnung, Diabolos, im Text, das sagt uns das eigentlich schon. Das heisst nämlich Durcheinanderwerfer. Durcheinanderwerfer. Also, was macht der Teufel? Er bringt und will die gute Ordnung von Gott in der Welt durcheinanderwerfen. Er ist der, der destruktiv wirkt, der, der kaputt macht und nie aufbaut. Später bezeichnet Jesus den Teufel auch als Vater der Lüge. Also Lüge, das ist eines von den Instrumenten, die er braucht. Und er tritt eben genau dort auf, wo Menschen sich entscheiden, ich trete raus. Ich gehe jetzt auf den Glaubensweg von Gott. Ich denke, das ist nicht umsonst, dass er erst dort, wo Jesus öffentlich anfängt zu wirken, dass er erst dort auftritt. Ein Detail ist mir beim Vorbereiten aufgefallen. Jesus steht nicht einfach selber an, so fahrlässig, und sagt, okay, ich gehe jetzt einmal in die Versuchung. Sondern es heisst, Jesus wird vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein würde. Also der gleiche Geist, der auf Jesus gekommen ist und ihn bestätigt hat bei der Taufe als Sohn von Gott, der Geist führt ihn jetzt in die Versuchung. Es ist so wie der Test, der jetzt noch kommt nach der Bestätigung. Und es heisst auch, die Versuchung, die soll der Bewährung dienen. Also der Test, ob Jesus auf dem Weg von Gott bleibt. Ich denke an so unser Vater. Wir beten als Christen auch, dass wir bewahrt werden vor Versuchung. Und was die Versuchung ist, das ist etwas total Individuelles. Vielleicht sagen die einen, oh nein, mit so etwas muss man gar nicht kommen. Es gibt ganz individuelle Versuchungen. Und ich denke, jeder von uns kann sich auch bei diesem Thema jetzt heute Morgen immer im Hinterkopf überlegen, was triggert mich? Was versucht mich? Von der Bibel her ist mir eins wichtig geworden. Ich kann lang angehen und fromm beten, führe mich nicht in Versuchung. Wenn ich nicht meinen Teil auch mache und prophylaktisch etwas tue, dass ich nicht in Versuchung falle und nicht den Test versage, dann ist das einfach unglaubwürdig. Es gehört von unserer Seite dazu, dass ich auch einen Bogen mache. Um Situationen, wo ich weiss, da bin ich in Gefahr. Da bin ich in Gefahr, nicht, ob ich jetzt ein Kirschstängel mehr oder weniger esse, sondern da bin ich in Gefahr, dass ich den Weg von Gott, dass ich den verpasse. Und darum sage ich es noch einmal. Jesus ist nicht einfach fahrlässig, mutwillig in eine Versuchungssituation reingegangen. Gar nicht. Und jetzt geht es los. Der Teufel setzt nicht an bei diesen klassischen moralische Versuchungen, Lügen, Ehebruch, Diebstahl, sondern bei feineren. Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Was heisst das? Jesus soll aus letztlich egoistischem Motiv ein Wundertäter werden. Das ist ganz ein perfider Schachzug. Man kann ja eigentlich sagen, was ist falsch, wenn jemand Hunger hat, Brot zu machen für den. Brot ist doch etwas Gutes. Und Jesus hat Hunger gehabt. Er hat Durst gehabt. Er war nicht einfach in eine Welt entrückt. Aber da ist eben nicht das Brot das Problem, sondern es geht darum, ob und wie der Sohn von Gott seine Macht braucht oder eben nicht braucht. Natürlich könnte Jesus machen, was der Teufel will. Da bin ich 100% sicher. Aber in dem Moment würde es dem widersprechen, wo dran ist für ihn. Und Jesus, das ist mir der entscheidende Satz, Jesus möchte in erster Linie den Willen von Gott erfüllen. Und Jesus möchte nicht in erster Linie Wundertäter sein, das wäre wie zu wenig. Jesus will nur dann Wunder tun, wenn es zu dem Zeitpunkt dem Willen von seinem Vater im Himmel entspricht. Und das spüren wir auch aus seiner Antwort heraus. Da tut er nämlich sich eng an Gott heben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Und das ist ja so ein Sprichwort geworden, dass man sagt, ja, Brot ist nicht alles. Aber leider tut man häufig nur die erste Hälfte zitieren. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ja, schon gut. Aber es gibt einen zweiten Teil, wo eben der Gott vorkommt. In einer anderen Übersetzung heisst es, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund von Gott kommt. Und auch wenn wir den Zusammenhang anschauen, wo der Vers schon im 5. Mose vorkommt, dort gibt Gott dem Volk Israel in der Wüste das Manna, das Brot als Nahrung. Und manchmal gibt es ihnen eben auch nicht, damit sie lernen, auf ihn zu vertrauen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und das ist genau das, was Jesus sieht. Dass ich mit meinen Bedürfnissen zu dem Vater im Himmel komme. Ja, wir brauchen Brot, wir brauchen zu essen, aber nicht einfach ohne Gott, nicht losgelöst von ihm. Und ich habe mir überlegt und habe gedacht, ja, vielleicht müsste man so sagen, wenn ich in unser Vater bete, unser tägliches Brot gib uns heute, dann heisst es ja letztlich, ja, ich vertraue Gott, dass du mir das gibst, was ich brauche. Jetzt kommt die zweite Versuchung. Das Mal ist der Teufel auf eine andere Art gemein. Das erste Mal hat Jesus ihn ja mit einem Bibelzitat fortgeschickt. Und jetzt kommt der Teufel auch mit einem Bibelzitat. Da nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem, stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Spring hinunter, forderte er Jesus auf. Du bist doch der Sohn von Gott. Und in der Heiligen Schrift steht, Gott wird seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen. Du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Das ist teuflisch. Also wie sogar, es steht geschrieben, kann missbraucht werden. Der Psalm 91, den er zitiert, das ist ganz ein beliebter Taufvers. Aber es würde doch nie jemand auf die Idee kommen, jetzt so ein Kind zu nehmen und irgendwie neu mit oben abschiessen und zu sagen, es steht das und das ja geschrieben. Der Teufel reißt den Vers aus dem Zusammenhang. Und das ist etwas ganz Typisches für falsche Lehre. Es geht auch im Psalm 91 letztlich ums Vertrauen, dass die Vers versprechen, Gott führt und Gott bewahrt sein Volk. Auch in Zeiten, die schwierig sind, auch in Zeiten, die gefährlich sind. Und der Teufel verdreht es und sagt, Jesus bringt dich selber in eine gefährliche Situation hinein. Lass darauf abkommen, ob Gott dich beschützt. Und auch das ist etwas, was man ganz falsch verstehen kann. Man könnte ja sagen, das ist Glauben. Das ist Glauben. Ich tue mich aufs Wort von Gott verlassen und ich rechne mit Gottes Hilfe. Ich nehme die Bibel wörtlich. So wie es gewisse Missionare und Glaubenshelden machen, wo es Bücher davon gibt und wo wir staunen. Ist denn das alles falsch? Wo ist das Problem? Es geht auch da wieder darum, was sind die Beweggründe, wieso ich etwas mache? Mache ich das für mich selber, um mir selber etwas zu beweisen, um mir selber irgendwie auf die Schulter zu klopfen? Jesus sagt, ich will Gott vertrauen, auch ohne Experiment. Und darum gibt er auch wieder Gegensteuer mit einem Bibelzitat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Und jetzt könnte man so sagen, wie im Gericht, Aussage gegen Aussage. Bibelwort gegen Bibelwort. Was gilt? Und das bringt uns zu einem ganz wichtigen Punkt. Jesus kennt den Zusammenhang der Heiligen Schriften. Und er sieht den Zusammenhang und stellt den gegenüber so einem einzelnen Zitat, wo der Teufel rauspickt. Und der Zusammenhang ist es immer wieder, der uns hilft, uns auch abzugrenzen. Also was ist wirklich von der Bibel her richtig und was geht in eine Sekte, eine Sonderlehre hinein? Mit der Bibel, so viel geschrieben, da kann ich theoretisch alles beweisen, wenn ich alles schön mir rauspicke. Sekten picken einzelne Stellen raus und bauen häufig auf so isolierten Abschnitten ihr System auf. Und so kann jemand kommen und kann vermeintlich die Bibel brauchen, aber letztlich etwas total Verdrehtes verbreiten. Und das ist das, was der Teufel da versucht. Mir ist das aufgefallen bei Post, die ich bekommen habe. Das ist etwa 2 Wochen her. Vielleicht haben die einen oder anderen auch so einen Brief bekommen. Es ist kopiert. Es sieht aber aus wie handgeschrieben. Es ist ein Brief von einer Zeugin Jehovas, die wahrscheinlich jetzt wegen Corona nicht missionieren kann und darum jetzt den Leuten Sachen schickt. Und Zeugen Jehovas sind typisch dafür, dass man das Bibel nimmt, aber irgendwie ganz komisches Zeug zusammen kombiniert. Ich lese Ihnen vor, wie fromm das dann tönt. Die Frau schreibt: Ich selbst bekomme viel Ruhe und Kraft durch die Hoffnung aus der Bibel. Gott wollte, dass wir Menschen uns am Leben erfreuen können. Und das möchte er noch immer, weil er uns liebt. Und dann tut sie dann nachher auf Zeugen Jehovas und ihre Homepage und so verweisen. Der Schritt, dass Gott will, dass wir ihm vertrauen und ein gutes Leben haben, wäre, dass ich an Jesus glaube, dass ich merke, ich bin auf Gnade von Gott angewiesen. Und der Schritt ist nicht, gang zu den Zeugen Jehovas und tue deren ihre Lehre reinziehen, sondern gang in die Bibel und gang dort lesen, was geschrieben ist. Und nicht du selber musst jetzt missionieren und musst das und musst das und musst das, damit Gott dir gnädig ist. Sondern Gott ist dir gnädig, weil er sich entschieden hat, in seinem Sohn dir zu vergeben. Das sind ganze Feinheiten. Mir ist wichtig geworden, bei dieser Versuchung von Jesus mit einem Bibelzitat, dass es für uns eine Hilfe ist, wenn wir wirklich die Bibel auch selber kennen und wenn wir spüren, oh, irgendwie ist das ein bisschen komisch. Wie sieht es im Zusammenhang aus? Das hilft uns, dass wir nicht auf irgendwelche Irrlehren hineingehen. Und vor dem Hintergrund können wir auch die letzte Taktik, die der Teufel beim Jesus versucht, rasch abhandeln. Dort geht es um Macht. Der Teufel sagt zu Jesus: Ich gebe dir alle Reiche der Welt, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Das heisst, Jesus soll die Weltherrschaft an sich reissen, indem er sie vom Teufel überkommt und den Weg ans Kreuz, den Gott für ihn vorgesehen hat, umgeht, umschifft, Abkürzung macht. Und auch das dritte Mal weist Jesus den Versucher zurück, wieder mit einem Bibelwort. Weg von mir, Satan, denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Das heisst, dreimal hat Jesus mit Bibelwort gekämpft. Der Teufel hat es dort rausgepickt, wo es ihm gerade in den Kram gepasst hat. Und dort, wo Jesus nachher den Teufel wegweist, braucht er nochmal einen Namen, den ich finde, der zeigt uns viel. Jesus sagt dort nämlich: Hinweg von mir, Satan. Und Satan heisst Ankläger, genau übersetzt. Jesus schickt den Ankläger weg. Wer zu Jesus gehört, der kann sagen: Hinweg von mir, Satan. Da muss ich nicht mehr verdammt werden. Nämlich in der Bibel heisst es sogar: Wenn unser eigenes Herz uns verdammt, ist Gott grösser als unser Herz. Also es ist wie, bei Gott hat die Verdammung, aus was für Quellen auch immer, nichts mehr zu suchen. Ganz bekannt ist Römer 8, wo der Paulus das später ausschreibt. Ich will Ihnen Mut machen, vielleicht an diesem grusigen Nachmittag zum Beispiel mal Römer 8 zu lesen, wo man auch merkt: Wer will verdammen? Heisst das, es gibt ein schönes rosarotes Happy End? Wer die Bibel kennt, weiss, schön wär's. Versuchung ist nicht etwas wie eine Prüfung, die ich einmal mache und dann habe ich meinen Fackel und dann ist es abgehakt. Sondern auch später mal gibt es wieder Prüfungen im Leben von Jesus. Es ist interessant, in der parallelen Geschichte im Lukas-Evangelium ist am Schluss ganz ein kleiner Satz, der aber viel zeigt. Dort heisst es: Nachher ließ der Teufel Jesus eine Zeit lang in Ruhe. Jesus hat den ersten Kampf hinter sich und dann gibt es einen weiteren Weg. Und das ist bei uns genau das Gleiche. Auch wir Menschen werden immer wieder in Situationen kommen, wo uns herausfordert. Ganz kurz greife ich zum Abschluss zwei Beispiele für so Bewährungsproben auf, die Jesus später noch hat. Eine ist nämlich in Gestalt von Menschen, die es eigentlich gut mit ihm meinen. Die Jünger wollen mal Jesus den Weg ans Kreuz auch ausreden. Und da reagiert interessanterweise Jesus genau so hart wie dem Teufel gegenüber. Das ist gegenüber dem Petrus. Und gegenüber dem Petrus sagt er einmal genau das Gleiche: Gehe weg von mir, Satan. Also einem Mensch begegnet ihm der Satan. Und dann auf eine weniger offensichtliche Art und Weise wird Jesus im Garten Gethsemane, ganz kurz vor der Kreuzigung, auf die Probe gestellt. Weil da ist so ein Moment, wo es wie auf der Kippe steht. Geht er jetzt den Weg von Gott? Oder geht er davon? Er kämpft wirklich. Und wie kämpft er dort? Ich sage es, weil ich das auch einen wichtigen Aspekt finde. Er kämpft im Gebet. Das heisst, er ringt im Gebet. Er sucht die Nähe von Gott. Und dann gibt er im Gebet Gott sein Okay und sagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und die Beispiele von Jesus zeigen uns auf der einen Seite, ja, Versuchungen gehören zum Leben dazu. Aber sie zeigen auch, wie wir damit umgehen können. Aber wir müssen uns bewusst sein, was sind die Versuchungen bei uns? Was sind bei mir so Lebensbereiche, Sachen, wo ich auf die Probe gestellt werde? Was hat mir geholfen, damit umzugehen? Und was kann mir das, wie Jesus damit umgeht, helfen für mich? In der Bibel sehen wir, ja, es gibt eine Macht in dieser Welt, die es nicht verträgt, dass jemand sagt, ja, ich gehe auf den Weg von Gott. Aber ich wünsche uns, dass die Art von Jesus uns Anregung gibt, mit dem auch bei uns gut umzugehen. Dass wir uns vom Geist von Gott leiten lassen, statt krampfhaft selber irgendwie uns helfen. Dass wir uns auf Gott verlassen und auf das, was er verspricht. Und dass wir letztlich nicht einen momentanen egoistischen Wunsch, ein Bedürfnis in den Vordergrund stellen, sondern Gott und seine Sache. Und ich bin überzeugt, das kann immer wieder auch wie unseren Fokus zurechtrücken. Dann, wenn wir Versuchung begegnet. Auch wenn diese Versuchung ganz fromm daher kommt oder so lila, zart. Ich möchte beten. Ich danke dir, Jesus, dass in der Bibel so transparent über deinen Weg und über deine Herausforderungen berichtet wird und dass das nicht versteckt wird. Danke aber auch, dass wir sehen, wie du nicht einfach egoistisch auf dich selber schaust, auf deine momentanen Bedürfnisse, dass du nicht an deine Macht gedacht hast, sondern ich staune, wie du festgegeben hast am Weg von deinem Vater. Auch wenn es im Moment ein schwieriger Weg war. Und ich bitte dich, dass du auch uns in dem hilfst. Zieh uns immer wieder durch deinen Heiligen Geist in die Nähe von dem Vater im Himmel, in die Geborgenheit von ihm. Zieh uns näher zu Gott, dem Vater, wenn wir in Gefahr stehen, Sachen zu machen, die irgendwie nicht in dem guten Plan von Gott sind. Und ich bitte dich auch, dass du uns sensibel machst, was wenn dran ist. Besonders lege ich dir Menschen an, die gerade im Moment wirklich aus was für Gründen auch immer auf Probe gestellt und durchgeschüttelt werden. Ich bitte dich, dass du ihnen Kraft gibst, dass du ihnen Weisheit gibst, wirklich zu bestehen und durchzustehen, wie du das gemacht hast. Und lass sie erleben und spüren, was wirklich von dir her zählt. In der Stille legen wir dir das an, was uns ganz persönlich auf dem Herz ist. Ja, und so heben wir fest dran miteinander. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von dem, wo du Gott ihm zusprichst. Amen. Als Antwort auf die Predigt, wenn wir das Lied 40 singen, du bleibst an meiner Seite.